Herzlich willkommen zu Rechtverständlich, dem Podcast von Justiz NRW. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten über rechtliche Themen, die sie interessieren. Mein Name ist Lisa Anhaus. Mir gegenüber sitzt die Familienrichterin Julia Jakobs, die sonst immer die Fragen stellt, aber mir heute die Fragen beantworten kann. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, danke.
Wir möchten heute über ein sehr ernstes Thema sprechen, was aber ganz wichtig ist, und das ist das Gewaltschutzgesetz. Können Sie mir und den Zuhörenden einmal erklären, was das überhaupt ist?
Ja, das Gewaltschutzgesetz ist das Gesetz zum Schutz vor Gewalt und Nachstellung. Es ist also ein Gesetz, das verhindern will, dass so Straftaten wie Körperverletzung und Nachstellung überhaupt begangen werden.
Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Will das Strafgesetzbuch das nicht auch?
Ja, der Zweck des Strafgesetzbuchs ist unter anderem auch, Straftaten zu verhindern, indem man eben quasi vermittelt, mach das lieber nicht, sonst wirst du schwer bestraft. Aber da müssen ja die Taten erstmal eintreten, die halt unter Strafe gestellt sind, damit das Strafgesetzbuch Anwendung findet. Ne? Das heißt, du begehst eine Körperverletzung und dann kriegst du folgende Strafe. Das ist dann die Konsequenz. Beim Gewaltschutzgesetz ist es so, dass bestimmte Handlungen, wie zum Beispiel Körperverletzungen, sozusagen zusätzlich zum Strafgesetzbuch verboten werden, aber es werden zudem, also zur Abwendung der Gefahr, dass die Straftaten begangen werden könnten, Anordnungen erlassen. Zum Beispiel kann das sein ein Näherungsverbot, ein Kontaktverbot oder sowas. Das heißt, es versucht präventiv zu verhindern, dass die Straftaten überhaupt begangen werden, über diese Prävention des StGB hinaus, die sagt, wenn man das macht, wird man bestraft.
Ja, okay. Wann können denn solche Anordnungen erlassen werden?
Ja, also das Gewaltschutzgesetz will schützen vor der Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit und der sexuellen Selbstbestimmung. Wenn eins dieser Schutzgüter schon mal durch den Antragsgegner oder die Antragsgegnerin verletzt wurde, kann dann die antragstellende Person beantragen, dass das Gericht die erforderlichen Maßnahmen trifft, um weitere Verletzungen abzuwenden. Also das dann, kann dann zum Beispiel sein, das Anhörungsverbot, das Kontaktverbot und so weiter.
Das heißt, dann muss schon was passiert sein, oder?
Ja, das könnte man meinen. Dann hätte man ja doch wieder die Frage, wo ist denn jetzt der Unterschied zum StGB? Aber es gibt im Gewaltschutzgesetz Paragraph 1 noch den Absatz 2. Und da steht nämlich drin, dass die Anordnungen schon getroffen werden können, wenn eine Person eine Verletzung der Schutzgüter, die ich gerade genannt habe, androht oder Hausfriedensbruch begeht oder einer Person nachstellt. Letzteres ist das sogenannte Stalking. Das heißt, es reicht dann schon, dass jemand sagt, ernsthaft sagt, ich bring dich um oder ich, was auch immer, oder jemandem ständig nachstellt, um eben diese Maßnahmen durch das Gericht beantragen zu können.
Okay, und mal angenommen, mir passiert jetzt sowas. Was muss ich dann tun, um so eine Anordnung zu bekommen?
Ja, also ich möchte jetzt heute nur über die einstweilige Anordnung sprechen, vielleicht ganz kurz dazu. Es gibt eigentlich fast überall in den verschiedenen Gesetzen die Möglichkeit von Eilverfahren und Hauptsacheverfahren. Das gilt auch im Gewaltschutzgesetz. Für das Eilverfahren, das setzt halt dann voraus, dass es jetzt eben eilig und dringlich ist, gelten normalerweise, wie auch hier, andere Regelungen als für das Hauptsacheverfahren. Im Gewaltschutzverfahren sind es aber fast immer Eilsachen oder einstweilige Anordnungen, weil es halt immer eilig ist, ne? Und deswegen möchte ich heute mich nur darauf konzentrieren und nicht auf das Hauptsacheverfahren. Wenn das so ist, ne? Also wir haben jetzt die Situation, mein Ex-Mann steht jeden Abend vorm Fenster und brüllt hoch, ich bring dich um, was ich auch glaube, dann kann ich einen Antrag auf einstweilige Anordnung stellen. Ich muss also den Antrag stellen und muss glaubhaft machen, dass eben diese Situation eingetreten ist. Das passiert normalerweise durch eine eidesstattliche Versicherung. Das heißt, ich erkläre dann, was passiert ist. Er stand jetzt drei Nächte in Folge seit dann und dann vor meinem Fenster, hat das und das gemacht und erklärt das dann, versichert das dann eidesstattlich, sagt also, ich weiß, dass ich mich strafbar mache, wenn das jetzt hier nicht stimmt.
Und brauche ich dafür einen Anwalt oder eine Anwältin?
Nein, braucht man nicht. Sie können das auch bei der Rechtsantragstelle beim Gericht machen oder selber schreiben und beim Gericht einwerfen. Man kann das aber natürlich auch über Anwältinnen oder Anwälte machen, die einen dann entsprechend beraten und den Antrag stellen. Das steht einem frei. Also wenn man es alleine macht, ist es nicht automatisch unzulässig, weil man keinen Anwalt oder keine Anwältin hat. Wenn man es beim Gericht macht, wird normalerweise auch die eidesstattliche Versicherung direkt dort mit quasi abgenommen. Genau, also um es kurz zu fassen, man muss es nicht mit anwaltlicher Vertretung machen, man kann es aber mit anwaltlicher Vertretung natürlich machen.
Mhm. Und was macht das Gericht dann als nächstes?
Ja, also bei der einstweiligen Anordnung, die wir jetzt heute nur besprechen wollen, prüft das Gericht, ob die Voraussetzungen des Gewaltschutzgesetzes vorliegen, ob also entweder eins dieser Schutzgüter, das ich gerade gesagt habe, nur körperliche Unversehrtheit etc., entweder schon verletzt wurden, ob das glaubhaft gemacht wurde, dass sie schon verletzt wurden oder dass sie angedroht wurden oder ob ein Fall der Nachstellung vorliegt. Wenn das der Fall ist, kann das Gericht die einstweilige Anordnung direkt erlassen. Eben aufgrund dieser Eilbedürftigkeit muss dann nicht erst mündlich verhandelt werden oder sowas. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind zur Überzeugung des Gerichts, kann das Gericht den Antrag ablehnen oder zurückweisen. Oder gegebenenfalls, je nachdem, wenn da nur irgendetwas fehlt, wie zum Beispiel die Person wusste nicht, dass die eidesstattlich das glaubhaft gemacht werden muss oder eine eidesstattliche Versicherung notwendig ist, einen Hinweis erteilen und dann noch was anfordern. Manchmal kann vielleicht auch ein Termin anberaumt werden, wenn das Gericht irgendwelche Einzelfragen hat. Das ist aber, ja, kann sein, ist aber nicht die Norm.
Und wie ist es jetzt, wenn der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin sagt, das stimmt aber gar nicht, was mir da vorgeworfen wird?
Ja, also wenn es so ist, dass das Gericht schon eine einstweilige Anordnung erlassen hat und dann der Antragsgegner, die Antragsgegnerin vollkommen erschüttert wird durch diesen Beschluss, der voller Lügen ist aus seiner oder ihrer Sicht, was ja auch durchaus mal sein kann, dann ist das einzige Rechtsmittel die mündliche Verhandlung. Dann muss er also oder sie die mündliche Verhandlung beantragen und in dieser mündlichen Verhandlung, die dann anberaumt wird, schnellstmöglich, prüft das Gericht dann nochmal ganz von Neuem und hört beide an. Beide müssen dann ihren jeweiligen Vortrag dann auch glaubhaft machen und es können auch unter Umständen sogenannte präsente Beweismittel zugelassen sein oder sind zugelassen. Das heißt, da ist es nicht so wie im anderen Verfahren, dass das Gericht irgendwelche Zeugen lädt oder sowas, sondern die muss man dann selber mitbringen, weil das eben dieses Eilverfahren ist. Und am Ende dieser Verhandlung sagt das Gericht dann, entweder ich bin immer noch überzeugt, dass das so eingetreten ist und die Gewaltschutzanordnung wird aufrechterhalten oder sie müsste eben aufgehoben werden, wenn das jetzt sich rausstellt, dass es doch nicht stimmte.
Und wie ist das denn jetzt bei so einem Näherungsverbot? Mal angenommen, ich hab so einen Antrag gestellt und der Antragsgegner, der wohnt aber ganz in der Nähe. Oder vielleicht sogar in derselben Wohnung, dann ist das ja gar nicht durchzuhalten, oder?
Ja, auch da, das sind ja jetzt quasi auch zwei Fragen. Also wenn es jetzt meinen Nachbarn betrifft, gar nicht so selten übrigens, dann muss man noch dazu wissen, dass das Gewaltschutzgesetz dann nicht gilt, wenn der Antragsgegner berechtigte Interessen hat, die dann gegen diese Einhaltung sprechen. Das könnte zum Beispiel sein, der wohnt im selben Haus. Dann kann ich natürlich nicht sagen, du darfst dich nicht auf 20 Meter nicht nähern, wenn allein die Wohnungen nur 3 Meter voneinander entfernt sind. Dann wird das in der einstweiligen Anordnung entsprechend konkretisiert sein müssen. Dann steht dann da vielleicht drin, es gilt nicht, wenn das zur Wahrnehmung der berechtigten Interessen erforderlich ist, weil berechtigte Interessen sind in dem Fall das Betreten des Hauses XY. Dem Antragsgegner ist es aber streng untersagt, die Person anzusprechen oder was auch immer oder wie auch immer. Also jedenfalls muss es dann konkret geregelt werden und wird dann auch so sein. Das ist das eine. Also das betrifft jetzt Nachbarn oder wie auch immer. Wenn es so ist, dass man in der gemeinsamen Wohnung lebt, weil es der Partner oder die Partnerin ist, die da einen verletzt hat, bedroht hat, was auch immer, dann gibt es noch den Paragraphen 2 im Gewaltschutzgesetz, nach dem einem auch die Wohnung zugewiesen werden kann. Das kann man also dann direkt mit beantragen, wenn also die Voraussetzungen von Paragraphen 1 vorliegen. Also man hat entweder schon verletzt, was auch immer, gestalkt, wie auch immer, oder damit gedroht. Dann kann auch die Wohnung zugewiesen werden. Das gilt übrigens sogar dann, wenn die Wohnung dem Täter oder der Täterin gehört oder der nur allein im Mietvertrag steht oder sie. Dann gelten nur ein bisschen besondere Voraussetzungen, was danach geschehen muss. Aber es kann sein, um zum Schutz des Opfers, dass dann erstmal die Wohnung auch dem Opfer, also der antragstellenden Person, zugewiesen wird, sodass sich dann das Näherungsverbotsproblem nicht ergibt.
Ah ja, interessant. Und was wird dann passieren, wenn der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin gegen diese Anordnung verstößt?
Ja, das ist auch nochmal spannend. Da passieren nämlich zwei Sachen. Zum einen ist es so, dass der Verstoß gegen eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz oder eine gerichtlich bestätigte Vereinbarung nach dem Gewaltschutzgesetz einen eigenen Straftatbestand darstellt. Also in § 4 Gewaltschutzgesetz heißt, ich mache mich allein durch den Verstoß strafbar und kann mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wichtig, das deckelt natürlich jetzt nicht das Strafmaß nach oben. Also wenn ich gegen den Beschluss verstoße, indem ich eine gefährliche Körperverletzung begehe, dann ist die Strafbarkeit der gefährlichen Körperverletzung ja noch daneben, aber ich bin eben auch strafbar nach § 4 Gewaltschutzgesetz. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auf Antrag der antragstellenden Person Ordnungsmittel gegen den Antragsgegner oder die Antragsgegnerin verhängt werden können, wenn also gegen die einstweilige Anordnung verstoßen wird und die antragstellende Person dann einen entsprechenden Antrag stellt, kann es entweder sein, dass der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin Ordnungsgeld bezahlen muss oder vielleicht sogar in Ordnungshaft muss. Das wäre also dann quasi eine ziemlich schnelle Reaktion auf den Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz bzw. die nach dem Gewaltschutzgesetz erlassene Anordnung.
Ja, interessant. Also ich meine, gelesen zu haben, dass sich da beim Thema Gewaltschutzgesetz irgendwas ändern soll oder geändert hat. Wissen Sie dazu etwas? Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, das ist tatsächlich top aktuell. Das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist die aktuelle Rechtslage. Jetzt wurde gerade, wirklich kürzlich, vor ein paar Tagen, durch das Land NRW ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der verschiedene Maßnahmen vorsieht, um den Schutz noch weiter zu erhöhen. Das ist einmal härtere Strafen. Also besonders schwere Verstöße gegen Schutzanordnungen sollen künftig sogar mit Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft werden können, anders als die 2 Jahre oder Geldstrafe, die ich gerade gesagt habe. Dann gibt es noch Informationspflichten oder Informationsanordnungen, die dann in dem neuen Gesetz sind. Da soll bereits bei Antragstellung Familiengerichte die Polizei informieren, um präventives Eingreifen zu ermöglichen. Das ist auch in dem Gesetzesentwurf. Dann soll die Deeskalationshaft angeordnet werden können. Das soll das sein, dass in Fällen mit Wiederholungsgefahr die Untersuchungshaft auch bei schweren Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz möglich sein soll. Und ein besserer Zugang zu psychosozialer Prozessbegleitung und rechtlicher Unterstützung für die Opfer ist darin auch vorgesehen. Das ist also, wie gesagt, ein Gesetzesentwurf aus dem Land NRW und es soll dann eine bundesweite Reform dadurch angestoßen werden. Darüber muss dann jetzt der Bundesrat entscheiden. Die aktuelle Rechtslage, wie gesagt, habe ich heute dargestellt und wenn es ein neues Gesetz geben sollte, gibt es vielleicht auch einen neuen Podcast.
Alles klar, da tut sich also einiges zum Thema genau. Gewaltschutz, was ja auch sehr wichtig ist. Deswegen vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen zu diesem Thema.
Ja, sehr gerne.
Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber dabei helfen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.